Es ist wieder Zeit für Beyond. Es geht in die Tiefe.
Eigentlich sind wir auf der einen Seite ein Dinosaurier und auf der anderen Seite sind wir ja neu am Start eigentlich. Ich glaube, ein ganz wichtiger Moment war eigentlich, dass wir 1996 in E-Commerce eingestiegen sind. Dass heute Markenmomente klar über Produkte natürlich auch, klar, aber zusätzlich stark über Erlebnisse definieren. Das neue Corporate Design ist für mich eigentlich Experience Design. Er nennt seinen Ansatz auch Experience-Based Design in der Produktentwicklung und es steht immer ein bestimmtes Kundenerlebnis überall drin.
Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Ich habe wieder einen spannenden Gast eingeladen, das werdet ihr gleich hören, und zwar den lieben Sebastian Baum. Er ist Director User Experience und Customer Intelligence bei Rose Bikes und Geschäftsführer von Rose Digital. Was das alles genau ist, wird er dann gleich im Anschluss sozusagen erzählen, aber ich möchte mal direkt vorweg greifen, warum habe ich ihn mir eingeladen. Es ist eigentlich fast wie eine Art Fortsetzung von unserer Boom Bikes Edition, die wir hier auch hatten vor einigen Wochen, und da haben wir sozusagen über Kinderfahrräder oder kleine Fahrräder gesprochen. Jetzt gehen wir auf die größeren Fahrräder, sozusagen für Erwachsene, weil es geht rum um das Thema Mountainbiken, Graveln oder auch Rennradfahren. Und genau dafür steht nämlich Rose Bikes auch. Das Spannende ist allerdings, Rose Bikes ist viel älter, als ich zum Beispiel auch gedacht habe. Ich setze mich mit dem Thema auch viel auseinander, bin auch durchaus ja Fan von Rose Bikes, habt ihr immer so ein bisschen im Relevant Set bei mir. Hab dann aber selber auch lernen müssen, Rose Bikes wurde schon 1907 gegründet und war dann vor allen Dingen als Katalogmarke für das Thema Fahrrad eben bekannt und hat dann selber angefangen, unter der Rose Eigenmarke Räder zu kreieren. Und genau darum geht es dann auch mit Sebastian im Gespräch, weil ich stelle ihm eigentlich, ja, ich sag mal mindestens zwei Kernfragen. Auf der einen Seite, wie schafft man es denn eigentlich als Familienunternehmen trotzdem sozusagen in der Moderne auch zu funktionieren? Wie schafft man es, diese Balance herzustellen? Und da erzählt er sehr, sehr schön aus dem Nähkästchen, wie sie es gerade bei Rose eben hinbekommen. Auf der einen Seite traditionell und historisch stark zu sein, aber auf der anderen Seite wirklich in diesem ja extrem modernen, in diesem extrem dynamischen Markt auch mitzuspielen. Und auf der anderen Seite stelle ich ihm auch die Frage, und die habe ich ja wie gesagt bei Woombikes auch schon gefragt, braucht man eigentlich noch so eine weitere Rennradmarke? Weil wenn ich so an die glorreichen Jan-Ulrich-Zeiten oder vielleicht auch nicht glorreichen Jan-Ulrich-Zeiten zur Tour de France denke, da habe ich so gedacht, eigentlich brauchst du jetzt nicht unbedingt eine weitere Rennradmarke, aber Rose Bikes ist das beste Beispiel dafür, dass es vielleicht genau das braucht oder ist ein weiteres Beispiel dafür, wie man es denn schafft, auch in den gesättigten Markt noch reinzukommen. Und wie sie das genau machen, das wird Sebastian jetzt gleich sehr schön ausführlich auch erzählen. Er wird unter anderem auch über das Thema Experience Design sprechen, das heißt, ja, das Thema Experience ist ein ganz, ganz zentraler Punkt bei Rose Bikes, weswegen sie vielleicht auch erfolgreich sind. Aber lasst euch jetzt überraschen von dem genialen Gespräch mit Sebastian Baum über genau diese Fragen, die ich gerade schon dargestellt habe. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Ja, ihr habt es schon gehört, ich habe wieder einen spannenden Gast dabei und zwar sitzt mir virtuell gegenüber der liebe Sebastian Baum. Grüß dich Sebastian.
Grüß dich, hallo.
Ja, wie geht's dir? Alles gut bei euch?
Ja, soweit, auf jeden Fall, kann mich nicht beklagen. Alles gut.
Sehr schön.
Hoffe bei dir auch.
Ja, soweit auch würde ich sagen, der Sommer startet ja und das ist ja auch eine super Saison für euch. Aber bevor wir schon zu tief in das Thema reingehen, um das es geht, weißt du ja, dass es ein paar Fragen gibt, die du zum Einstieg parieren musst. Und deswegen würde ich da mal starten. Ich starte mal zu Beginn damit, was ist denn deine Lieblingsmarke der Kindheit?
Da muss ich echt in den Fußball wahrscheinlich greifen und da würde ich wirklich den VfL Bochum nennen. Das ist wohl wirklich so, ja.
Okay, da musst du natürlich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie kommt man denn dazu, dass man Bochum-Fan ist und dass man das auch noch als Lieblingsmarke der Kindheit beschreibt?
Ja, für mich relativ einfach, glaube ich. Bin so 500 Meter vom Stadion entfernt geboren worden und so entfernt, von daher ist das sehr naheliegend und hat mich auf jeden Fall, klar, ich war auch mal woanders, aber letztendlich hat mich das schon immer stark geprägt damals und es gibt so einen schönen Schal beim VfL, der sagt einfach, danke Papa, dass du mich früher mitgenommen hast und ich glaube, das ist so ein bisschen sinnbildlich dafür. Auch heute finde ich es noch immer eigentlich faszinierend, was dort eigentlich passiert an Emotionalität, die sich dahinter verbirgt und wie das Ganze halt, ja, auch Kultur aus der Stadt halt mit beeinflusst. Und klar, das habe ich als Kind nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich bin erlegen, sagen wir es so. Ja.
Und bist du nach wie vor mal im Stadion oder immer noch Fan auf jeden Fall zumindest?
Ja, wenn es dann klappt, zeitlich geht, auf jeden Fall gehe ich mit meinen Jungs auf jeden Fall gerne ins Stadion. Ja.
Ja, cool. Das heißt, du hast die beiden jetzt auch schon in die Bochum-DNA eingeführt.
Safe, ja.
Sehr gut, okay. Dann schauen wir mal, was ist denn deine Lieblingsmarke aktuell?
Ja, das ist natürlich keine leichte Frage, ne? Also ich glaube, das geht dir dann nicht anders bei, da rattern einem viele Dinge durch den Kopf, aber müsste ich mich jetzt auf eine aktuell so einfach mal beschränken, die ich wirklich auch super gerne verfolge, dann würde ich wirklich MAP nennen oder MAP. Das ist eine australische Fahrradbekleidungsmarke, vor allen Dingen im Rennrad- und Gravel-Bereich. Und ich finde, die machen einfach einen Hammerjob, was Markenkommunikation angeht, Community-Building, was ja überhaupt das Thema Design, wie es bei denen in der Company angesetzt ist. Also, ja.
Ja, da musst du mir jetzt kurz helfen. Wie werden die geschrieben?
MAAP.
Ja, muss ich mal nachschauen. Ich kannte die bisher noch nicht, aber ist ja auch mal schön, wenn wir hier was Neues kennenlernen.
Was ich an denen auch faszinierend finde, das muss ich nochmal dazu sagen, trotz der hohen Preise, wie sie schaffen, immer diese Bereitschaft zu erzeugen, dass man immer so tief ins Portemonnaie greift. Auf jeden Fall, das finde ich schon interessant und muss ich am eigenen Leib schon häufig merken. Also, ja, die sind es auf jeden Fall gerade.
Wie distribuieren die denn? Also holst du da alles online oder gibt es irgendwie Partnerschaften oder so?
Ja genau, die haben vor kurzem ihren ersten Store in Amsterdam aufgemacht, das ist der erste in Europa, ansonsten gibt es noch einen in Melbourne und ansonsten online weltweit, relativ weltweit jedenfalls, soweit ich weiß, und D2C, du bekommst es aber auch einige Kollektionen dann letztendlich auch irgendwo im Handel, aber der Hauptpart läuft definitiv D2C bei denen, ja.
Sehr gut, sehr schön. Jetzt gehen wir mal weiter in deine Person rein, und zwar hätte ich die Frage, mit welchem einen Wort würdest du dich denn beschreiben? Und da hilft es ja auch manchmal zu reflektieren, was würden denn andere über mich sagen? Also erste Frage, welches Wort wäre das? Und zweite Frage, wie bist du oder wie wärst du darauf gekommen?
Ja, also würde ich, sage ich mal, Leute aus meinem Freundeskreis fragen und die mich jetzt, sage ich mal, nicht so stark beruflich wahrnehmen, würden die wahrscheinlich sagen, dass das ein Spaßvogel oder Quatschkopf auch an vielen Stellen ist. Ja, das. Aber wenn ich es zusammenziehe, auch mit der beruflichen Perspektive, geht es, glaube ich, eher in die Richtung Gestalter mit allem, was dazugehört. Also, ja, ich komme ja auch klassisch aus dem Design oder ja, Design studiert und so weiter. Aber dabei geht es halt nicht nur um die visuellen Dinge, sondern du weißt es selbst, alles um uns herum ist gestaltet, ob bewusst oder eben nicht bewusst. Und als Gestalter hat man ja auch ein hartes Leben, weil man immer durch die Welt geht und natürlich alles sieht, was noch nicht bewusst gestaltet ist. Und ja, das begleitet mich schon sehr stark auf jeden Fall. Ja, egal von ob vom Prozess zur Strategie zu irgendwelchen optischen Dingen, Kundenprozessen, Abläufen, was auch immer, ist das schon ein super zentraler Antrieb bei mir.
Ja, da hast du dir mal die Vorlage schon selber kreiert zur nächsten Frage, nämlich wie würdest du dich denn in einem Satz beschreiben, wenn du deine Position, deine Profession nicht nennen dürftest?
Ja, letztendlich geht es bei mir darum, Strategien, Teams und auch Personen fachlich zu entwickeln, damit sie sicherstellen können, dass unsere Kunden immer ein geiles Erlebnis an jedem Touchpoint haben. Ja.
Und jetzt darfst du sozusagen die Katze aus dem Sack lassen und enthüllen. Wer bist du? Was machst du, Sebastian?
Ja, ich bin Director für Experience bei Rose, also dementsprechend das ganze Thema Kundenerlebnis läuft da zusammen, kanalübergreifend, sprich, aber da kommen wir später bestimmt nochmal zu, online, als auch in unseren Retail-Stores etc. und über die gesamte Kundenjourney hinweg, arbeite stark eng mit unseren Produkt-Markenleuten und letztendlich auch dem E-Commerce und Commerce-Bereich halt zusammen. Und darüber hinaus bin ich Geschäftsführer der Rose Digital, das ist eine 100%-Tochter der Rose Bikes, letztendlich ein digitaler Hub in Essen.
Und jetzt musst du noch ergänzen, wer oder was ist denn Rose Bikes oder Rose?
Ja, könnte ich parallel unsere Hörer und Hörerinnen sehen, dann würde ich auf jeden Fall die Frage stellen, wer kennt denn jetzt Rose eigentlich? Rose ist eine Fahrradmarke, ein Fahrradhersteller aus dem Westmünsterland, aus Bocholt. Ich glaube 5 Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt, nur um das mal geografisch einzuordnen, mit einer langen, langen Historie hinter sich. 1907 gegründet und hat in dieser Zeit sehr, sehr viele Transformationsstufen eigentlich durchgemacht, weil dass wir uns eigentlich selber als Fahrradhersteller und Fahrradmarke bezeichnen, kann, ist angesichts der langen Historie eigentlich ja noch gar nicht so lange her. Und das ist, glaube ich, genau das Spannende. Heute stehen wir vor allen Dingen mit unseren Rädern, gerade auch im Gravel-Bereich, im Rennrad-Bereich, im Mountainbike-Bereich und auch im Urban-Mobility-Bereich vor allen Dingen für ja ein sehr gutes Preis-Qualitäts-Verhältnis. Und es geht halt eben darum, Leute aufs Rad zu bringen. Es geht darum, jedem diesen Raum zu eröffnen und letztendlich jeder Person halt die Möglichkeiten zu geben, ja, die Freiheiten auf zwei Rädern zu entdecken. Ja.
Sehr, sehr cool. Das ist auch mal eine spannende Eröffnung für eine sozusagen weiterführende Frage, weil ich habe mir die ganze Zeit im Vorfeld so die Frage gestellt. Ich kenne euch ja als alter Rennrad-Enthusiast auf jeden Fall. Da seid ihr auf meiner Map definitiv mit drauf, aber ich habe mir so die Frage gestellt, seid ihr eigentlich ein neuer Player oder seid ihr ein alter Player, weil ihr eben diese Historie habt? Weil wenn ich jetzt mal so meine Impression mit dir teile, da war es ein bisschen so, dass ich gesagt habe, ihr seid so ein bisschen wie ein New Kid on the Block, den ich jetzt nicht so, sag ich mal, die Älteren kennen ja noch die ganzen Tour de France, Fahrrad, Radmarken und so weiter, und da seid ihr jetzt nicht unbedingt dabei gewesen, so wenn man an Bianchi und so weiter denkt, sondern da seid ihr, wie gesagt, so für mich so ein bisschen New Kid on the Block. Und seid ihr das jetzt eigentlich oder sagt ihr, naja, ihr habt diese Tradition, ihr habt diese Historie und die wird irgendwie auch mittransportiert und mittransferiert und hat euch dann diese Tradition und diese Historie auch dabei geholfen?
Du fasst das eigentlich schon ganz gut zusammen. Eigentlich sind wir auf der einen Seite ein Dinosaurier und auf der anderen Seite sind wir ja neu am Start, eigentlich kann man sagen. Das spiegeln auch viele Leute wieder, mit denen man so spricht, die dann bestimmte Dinge in der Öffentlichkeit mal wahrnehmen von uns. Letztendlich rührt es daher, dass wir lange, lange, lange Händler waren. Ne? Und wir sind vor allen Dingen in den 80er und 90er Jahren, da ist Erwin Rose in der dritten Generation dann eigentlich maßgeblich dran beteiligt, sind wir in den Distanzhandel eingestiegen und darüber sind wir, glaube ich, sehr bekannt geworden, weil Erwin hat dann den Katalog rausgebracht und das war, sage ich mal, vor allen Dingen in Norddeutschland, ja, die Rad-Fahrrad-Bibel und das auch mit Fokussierung auf Rennrad auf jeden Fall. Und das Ding hatte, glaube ich, ich weiß nicht, in der Spitze, glaube ich, eine Auflage von 800.000 und mit 1.000 Seiten, also ein richtiger Klopper. Und die ersten Ausgaben hat er damals wirklich noch selber durch einen Kopierer gezogen und hat die per Post eigenhändig an Kundinnen und Kunden verschickt. Da kommen wir eigentlich dann her, so das 80er, 90er Jahre. Und da muss man halt aber sagen, was ist, also dann in der Zwischenzeit kam in den Nuller- und Zehnerjahren kam dann eigentlich erst das eigene Engineering auf im Bike-Bereich. Wir hatten dadurch schon immer so diesen Hang zum Rennradbereich und richtig durchgestartet als Fahrradmarke sind wir, würde ich sagen. Deswegen nimmt man uns wahrscheinlich auch im Markt als etwas neuer wahr, vor allen Dingen seit 2018, weil wir da eigentlich im Dachbereich mit die Ersten waren, die die Gravel-Kategorie bekleidet haben mit einem der ersten dafür separat hergestellten Räder. Ja, das ist noch relativ frisch. Und das ist auch eine der stark wachsenden Kategorien im Sportbereich auf jeden Fall. Und ich glaube, daher rührt dann letztendlich diese Wahrnehmung, weil wir uns dadurch stark verbreitet haben, sehr viele Räder auf die Straße bekommen haben. Manchmal ist ganz lustig, ich hatte letztens noch mal bei einem Treffen mit Leuten gesprochen, da hatte einer gesagt, der sich auch mit unseren Produkten auseinandergesetzt hatte, ach so, ich dachte, ihr seid so ein Startup. Und das ist halt ganz interessant. Ich sag mal so, in einem angepassten Geschäfts- und Markenmodell, da sind wir noch relativ frisch auf jeden Fall. Aber klar lässt sich das jetzt nicht so knallhart trennen. Das ist jetzt genau seitdem so. Das ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess. Aber sowohl als auch müsste ich hier antworten. Ja.
Was war denn der Moment, wo ihr euch da so strategisch verändert habt? Gab es da so etwas, wovon du auch berichten kannst, wo man gemerkt hat, jetzt muss man eigentlich von diesem Thema, ich sag mal irgendwie so Händler mit einem mehr oder weniger bekannten Katalog hin zu einem Player, der selbst engineert, der selber herstellt und auch die Möglichkeit hat, eine relevante Position einzunehmen? Weil irgendwie so ein kleiner Player wolltet ihr in dem Zuge wahrscheinlich auch nicht sein, sondern wenn, dann wollt ihr ja so richtig in den Markt rein. Und jetzt gibt euch der Erfolg natürlich auch recht. Aber die Frage ist natürlich, gab es da, wie gesagt, so einen Moment, wo ihr euch wirklich spürbar auch für euch selber verändert habt?
Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Moment war eigentlich, dass wir 1996 in E-Commerce eingestiegen sind. Das ist, glaube ich, ein Schlüsselmoment. Klar, wir hatten die Distanzhandelserfahrung vorher durch den Katalog. E-Commerce kam dann hoch. Jetzt muss man sagen, 1996, das sind so die Zeiten, wo wir alle angefangen haben, irgendwie eBay und Amazon kennenzulernen. Und so ganz langsam jedenfalls zu der Zeit. Da hat der Router und sonstige Internetgänge haben noch so komische Geräusche gemacht zu der Zeit. Und auf jeden Fall hat sich das Geschäft sehr stark da rein verlagert über die Zeit. Und das hat halt schon sehr schnell eigentlich in die Richtung gezeigt darüber, dass da ein großes Potenzial ist, gerade dann halt in den Nullerjahren, was man dann natürlich gesehen hat, und in den Zehnerjahren, dass man hier definitiv ja in D2C technisch viel stärker reingehen kann und wir sowieso die Passion, die Kapazitäten, das Know-how um diese Produkte herum schon im Unternehmen hatten, eingeboren im Unternehmen, war es eigentlich daher dann ein logischer Schritt, der einerseits von diesen, ja sage ich mal, kanalbedingten Entwicklungen einerseits begründet war, aber auf der anderen Seite war das Know-how immer schon im Unternehmen. Und Erwin Rose, der damals den Distanzhandel ja quasi erfunden hat bei uns, sitzt heute auch noch immer in der Rennradentwicklung zum Beispiel mit drin. Ne? Also ist über 80 Jahre und sitzt da noch mit drin und guckt da auch gerne drauf und hat da auch noch immer krasse Impulse. Ne? Und da sieht man schon, das war eingeboren einfach. Das hat er sehr stark mit reingebracht und das wurde dann halt durch seine Tochter Steffi Rose, die den E-Commerce dann initialisiert hat in 1996 und auch durch Thorsten dann halt weitergetragen. Aber man hat das halt nie, sage ich mal, losgelassen. Man hat es einfach konsequenter dann verfolgt und dann kamen wir letztendlich, genau wie du sagst, an den Punkt zu sagen, okay, jetzt time to step up und jetzt ziehen wir es richtig durch. Ja.
Das finde ich insofern mal erstmal interessant, weil du ja sagst, dass das Talent vorhanden war und ihr habt ihm sozusagen jetzt einen Kanal gegeben, wo dieses Talent sich dann auch ausdrücken kann. Und wenn wir es haben, dann sollten wir es natürlich auch nutzen, dieses Talent. Und das wäre so eine Feststellung, die ich ganz spannend finde. Aber jetzt, wo du Erwin Rose angesprochen hast und wenn du sagst, er sitzt da selber noch und gibt Impulse, ganz kurzer Seitenschwenker sozusagen, kannst du dich an irgendeinen Impuls erinnern, wo du sagst, das war nochmal so ein kleiner Punkt oder so ein kleiner Blickwinkel, wo er uns oder euch besser gesagt was Neues mit auf den Weg gegeben hat, obwohl er ja jetzt auch in einem etwas fortgeschrittenen Alter ist, wie du selber gesagt hast?
Also das Interessanteste ist, glaube ich, wenn man, ja, da gibt es viele Momente natürlich von, keine Frage. Das Spannende ist, glaube ich, immer, wenn man beispielsweise den Prozess einer Neubike-Entwicklung mitverfolgt, sind die maßgeblichen Momente von ihm einfach, wie er das fokussiert und einfach zusammenfasst, weil da sind natürlich viele Leute und Gedanken stecken da drin. Und er ist dann einfach gut, den Moment zu setzen, also ist es das. So, ne? Also das zu machen, er entscheidet das nicht oder will das jetzt nur ihm vorgeben in dem Sinne, sondern er fasst das gut zusammen. Er ist aber halt auch tierisch, das verwundert mich immer. Und das ist letztendlich, beschreibt auch ein bisschen den Hergang, wie ich eigentlich auch zu Rose gekommen bin, was ja letztendlich durch eine Agenturübernahme entstanden ist. Diese Offenheit einfach dafür zu haben. Und diese Momente überraschen einfach, weil das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, ja, dass man ein Familienunternehmen, was dann mittlerweile wiederum schon in der vierten Generation geführt wird, diese Offenheit besitzt zu sagen, okay, wir nehmen eine Agentur hier mit unter unsere Fittiche und integrieren die voll, weil wir wollen da jetzt einfach Gas geben. Das war halt schon ein krasser Schritt. Und ich glaube, ja, Fokussiertheit und gerade diese Offenheit trotzdem noch, ne, auch trotz der langen Erfahrung, diese Offenheit für neue Dinge zu haben.
Jetzt erzähl nochmal die Geschichte mit der Agentur kurz. Das war ja auch schon so ein Thema, was viele mitbekommen haben und ich ja auch verfolgt habe. Was war der Hintergrund auch, dass wir jetzt darüber auch miteinander sprechen?
Ja, genau. Also wir haben 2013 eine E-Commerce-Agentur namens Commerz gegründet und als Spezialisierung User Experience im Online-Handel. Weil das waren die Zeiten, davor waren die Logistiker da, es waren die BWLer waren drin im Markt, aber so richtig um das Kundenerlebnis hat sich da noch keiner gekümmert. Und das sind wir damit angegangen, sind da ganz gut gewachsen. Auf jeden Fall haben uns um Konzerne, Mittelständler etc. gekümmert und auch viel Beratung gemacht und hatten dann wirklich auch einen Beratungsauftrag bei Rose, wo wir eigentlich sehr tief einmal eingestiegen sind. Die Customer Journey, vielleicht sprechen wir da nachher noch drüber, ist bei Rädern recht komplex auf jeden Fall und haben das Ganze zum ersten Mal auseinandergenommen und haben dann natürlich viele Dinge gesehen, wo wir handeln können und auch sollten. Und dann hat sich über die Zeit irgendwie dieser Gedanke gefestigt und es kam dann auch irgendwann die Frage auf den Tisch, ob das nicht Sinn macht. Wir hatten davor auch schon immer Anfragen mal aus größeren Unternehmen vielleicht, aber das hat uns nie so beschäftigt, weil wir dafür damals die Agenturen nie so gegründet hatten und das gar nicht unser Ziel war, weil Ja, ich sag mal, damit ist ja auch immer so die Angst verbunden, okay, dann sind wir vielleicht nur noch ein wilder Spinnerhaufen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, für das Mutterschiff und man kommt alle 3 Monate mal vorbei und schaut, was ist denn hier rausgefallen, was können wir hier mitnehmen, aber dein Impact ist nicht groß und das ist bei Rose jedoch echt tierisch anders, weil wir halt voll integriert sind, wir haben dann ganze neue Bereiche im Unternehmen aufgebaut, beispielsweise E-Commerce Management, das war vorher sehr IT-getrieben auf jeden Fall. Bereiche wie User Experience und so weiter, die gab es vorher eigentlich nicht und haben dann halt auch viele Dinge mit angestoßen und auch professionalisiert. Und letztendlich war es auch das Initial dafür, dass sich das Unternehmen ja, von einem rein inhabergeführten Unternehmen zu einem managementgeführten Unternehmen entwickelt. Und ich kann nur rückblicken, ich habe schon wieder auf den Armen, stellen sich schon leicht die Haare auf, weil ich würde behaupten, wie dieser Prozess abgelaufen ist und wie wir aufgenommen wurden. Wir haben halt damals ein Testprojekt gemacht, noch darauf hin, als dieser Gedanke gereift ist, wo wir halt, ich glaube, aus der Agentur 10 Leute und von Rose auch 10, 15 Leute genommen haben und haben die über Wochen lang, sage ich mal, die ja, schnelle Themen, die bei uns aus den Analysen rausgefallen sind, umsetzen lassen, um zu schauen, wie tickt das kulturell einfach zusammen. Und da muss man einfach sagen, da wurden wir einfach tierisch überrascht. Und auch als dann halt klar war, ja, das läuft zusammen, wir wurden da einfach so geil aufgenommen. Also das ist, ich würde behaupten, das gibt es in wenigen Unternehmen so oder vielleicht auch in gar keinem genauso. Also das ist schon sehr Rose-spezifisch. Und ja, wenn man dann nach einigen Wochen halt irgendwie so merkt, es kamen ja viele neue Leute rein, die neue Sachen übernommen haben auf einmal, was vorher vielleicht auch andere Leute vielleicht für sich geclaimed haben. Das war aber gar kein Thema irgendwie letztendlich. Und genau die Leute, die vielleicht auch was abgegeben haben, schreiben trotzdem Nachrichten, ey geil, dass ihr da seid, wenn man mal ein paar erste Sachen zusammen gemacht hat. Und ja, wie gesagt, das sind für mich Gänsehautmomente, wenn ich daran zurückdenke.
Und da sind wir jetzt auch bei einem Punkt, über den wir auch sprechen wollten, unter anderem auch hier in dem Podcast, weil das ist natürlich Kultur, was du da beschreibst, für uns ja auch gerne übersetzt mit dem Thema Marke. Also wir sagen ja auch, Marke kann gerade bei diesem Thema Kultur auch helfen. Aber was glaubst du, ist der Grund dafür, die Ursache dafür, dass diese Integration so gut funktioniert hat, wie du das auch gerade beschreibst? War das einfach eine besondere DNA im Unternehmen? Und wenn ja, woher kam die?
Ja, das ist eine besondere DNA, definitiv. Und das ist, sage ich mal, so eine Ur-Rose-Tugend, so würde ich das heute eigentlich beschreiben. Und die ist auch schon alt im Unternehmen, weil die tragen auch Leute, die schon seit 20, 25 Jahren im Unternehmen sind. Und die haben die auch vor allen Dingen maßgeblich mitgeprägt, muss man sagen. Früher zu den Katalogzeiten kann man sich vorstellen, dass Erwin da saß mit einem Team von 40 Leuten um sich herum. Mittlerweile sind wir halt ein paar hundert mehr auf jeden Fall. Und ich glaube, genau dieser Spirit aber, der damals war, den gibt es heute in groß einfach. Und da waren halt viele Leute beteiligt, die heute noch immer im Unternehmen sind, die das, sage ich mal, von der Homebase live gehalten haben, am Leben gehalten haben natürlich. Und ich kann dazu nur mal ein schönes Beispiel geben, wo man das, glaube ich, gut versteht, wenn man irgendwie beschreiben müsste, wie Rose denn so als Unternehmen intern tickt. Wir haben Ende März, 21. März, was glaube ich, haben wir einen neuen Store in Berlin-Mitte eröffnet. Und ich kann nur sagen, das war ein Donnerstag, da sollte der Store eröffnet werden. Und wir sind dann mit vielen Leuten am Montag zusätzlich angereist, um halt vor Ort das Ding an den Start zu bringen. Und ich sag mal so, Montag haben sich alle noch angeschaut, oh, wie sieht's denn hier aus? Ne? Also eine wirkliche Baustelle. Und wir haben halt nebenbei halt auch nochmal ein neues Konzept für Stores entwickelt, muss man dazu sagen und so weiter. Und so standen wir jetzt da und dachten uns, okay, das soll ja jetzt der erste Store mit diesem Konzept werden. Wir haben das Opening Date kommuniziert, wir müssen es hinkriegen. Und es schien halt ein bisschen unmöglich. Aber das Interessante dann bei Rose ist, da sind die unterschiedlichsten Leute dabei, egal aus welchem Bereich, egal mit welcher Unternehmenszugehörigkeit, egal was sie sonst eigentlich tun. Und jeder packt einfach mit an. Keiner ist sich für etwas zu fein, keiner hat irgendwelche Machtgebaren. Ich würde fast, wenn ich das so provokativ sagen darf, bei Rose gibt es keine Arschlöcher. Wirklich, wenn das, also, ne, also nur um das mal überspitzt zu sagen, das ist halt einfach eine gute Zusammensetzung an Leuten und wir haben das unmöglich Scheinende dann natürlich geschafft zum Donnerstag hin in Berlin, aber das hieß auch, dass wir alle zusammen bis 10 Minuten vor Ladeneröffnung die Fenster gemeinsam geputzt haben und so weiter, egal wer du bist. Und das zeichnet Rose einfach aus, dieses Machen, dieses wir packen das jetzt alle an. Egal wie, die Offenheit überhaupt auch neue Aufgaben zu übernehmen, was ja eine ganz wichtige Komponente überhaupt im Change Management über die Jahre natürlich ist, ne, diese Offenheit und auch Notwendigkeit, Akzeptanz dafür herzustellen, die ist bei Rose super stark eingebaut und es liegt auch einfach oder bringt letztendlich mit sich, dass wir uns wahrscheinlich als ein sehr schnelles Unternehmen bezeichnen würden. Man sieht das halt auch in den Entwicklungsschritten, die habe ich gerade schon so ein bisschen mal, by the way, angesprochen, ne, was dann aufeinander gefolgt ist. Und da ist Rose sehr radikal und lernt schnell und kann sich einfach sehr schnell anpassen an neue Gegebenheiten.
Jetzt sind wir eigentlich vorhin abgebogen und sind bei einem jetzt schönen, großen Thema gelandet, über das ich gleich noch sprechen würde. Ebenso dieses Thema Kultur, DNA und vor allen Dingen, ja, wie sorgt man eigentlich dafür, dass sowas erhalten bleibt? Aber als wir abgebogen sind, hatte ich mir noch eine Frage notiert, die ich jetzt noch loswerden will. Und vielleicht hilft sie, so das ganze Thema für dich auch nochmal oder besser gesagt für die Hörerinnen und Hörer zu erfassen. Und zwar wäre die Frage eigentlich, ich habe ja eure Kollegen von Woom Bikes diese Frage auch schon gestellt, die in einem anderen Segment natürlich arbeiten als ihr, also im Kinderfahrradbereich. Aber ich habe sie auch gefragt und würde dich das auch gerne fragen. Hat es eigentlich noch eine weitere, ich sag mal, Sportfahrradmarke gebraucht? Mountainbike, Gravel, Rennrad und so weiter, alles in einem Markt, wo man vielleicht auch damals gesagt hätte, wenn man sich so umgeguckt hätte, ja, also jetzt gibt's doch da Cube und Specialized im Yankee und so weiter und alles Mögliche. Aber wie gesagt, die Frage, braucht's da eigentlich noch eine Marke? Und wenn ja, warum seid ihr da sozusagen die Marke, die man da braucht?
Natürlich, muss ich jetzt sagen, hat uns definitiv gebraucht. Nein, Quatsch. Also ja, es hat uns gebraucht, weil letztendlich, was leisten wir? Wir leisten, ja, dass auch Leute, die heute noch nicht tief, sagen, nehmen wir Rennrad mal als Beispiel, du kennst es selbst, man ist da erstmal mit einer hohen, ja, mit technisierten Produkten konfrontiert. Da reinzukommen ist nicht so das Allereinfachste auf jeden Fall. Alleine schon vom Budget, da geht's schon mal los, ne? Also wie kann ich mir, du hast Bianchi angesprochen, da werden bestimmte Preise aufgerufen. Wie kriege ich das eigentlich hin? Und andererseits, mittlerweile formt sich so eine Szene natürlich auch, dass es auch ja bestimmte Codes gibt und so weiter. Ne? Viele Leute haben halt auch Angst, sich einfach zu blamieren, wenn sie mit irgendeinem Fahrrad dann rausgehen. Und ich glaube, das ist eigentlich die zentrale Leistung, die Rose herstellt. Einerseits durch das Preis-Qualitäts-Thema definitiv schaffen wir für viele Leute da einen guten Einstieg. Wir haben vor kurzer Zeit noch das Blend gelauncht. Das ist ein Einstiegs-Rennrad oder Gravelbike, das kann man doppelt auslegen quasi. Und da bringen wir echt für einen super attraktiven Preis Leute aufs Rad, was aber letztendlich, sage ich mal, der Einstieg trotzdem in eine Premium-Position ist, weil das sind ja letztendlich jetzt keine, ich sag's mal, böse Baumarktfahrräder, die wir da anbieten, sondern die Qualität ist letztendlich schon hoch und man sieht das auch, dass unsere Produkte natürlich auch in bestimmten Wettkämpfen mitfahren und so weiter. Also das Material stimmt und diesen Zugang herzustellen und überhaupt Leute mit dieser Offenheit da reinzuholen, weil häufig ist halt natürlich dieses ganze Sportmomentum, wenn wir auch über Wettkampf und sowas sprechen, ja, ein ausgrenzendes Element auch an vielen Stellen. Und wir sehen, dass Wettkampf natürlich ein Thema ist, aber nur ein Teil. Das ist nur ein ganz kleiner Teil in diesem ganzen Thema Radsport. Und deswegen geht es uns eher darum, die Facetten rundherum zugänglich zu machen, das zu öffnen, Leute mit offenen Armen da zu empfangen, inklusiv zu sein und sie einfach mitzunehmen.
Ist dann diese klare Positionierung, weil du beschreibst da ja ein sehr, sehr klares Selbstbild von euch selber, ist das dann der Erfolgsfaktor, warum ihr es geschafft habt, diesen Markt auch nochmal so ein bisschen umzukrempeln oder auch mitzugestalten?
Definitiv. Also es ist ja auch viel im Markt passiert letztendlich. Ne? Da muss man sagen, wenn ich nochmal daran denke, als wir damals zu Rose gekommen sind, da habe ich, also es war 2019, das hatte ich gerade, glaube ich, nicht gesagt, 2019. Und wenn ich auf die Zeit zurückschaue, hat man im Fahrradmarkt, gerade wenn wir jetzt nochmal über die Sportkategorien nachdenken, eher, ich meine das liebevoll, mit Fahrradnerds zu tun gehabt. Ne? Die waren halt tief in der Materie, denen hast du ein Fahrrad nach Hause geschickt, die haben das Ding auseinandergeschraubt und wieder neu zusammengesetzt und gesagt, okay, ist okay, damit kann ich fahren, ist in Ordnung. Ne? Und das hat sich extrem gewandelt natürlich, weil wir deutlich mehr EinsteigerInnen und Einsteiger in den Markt bekommen haben. Und diese Leute einfach müssen vernünftig mitgenommen werden. Das ist definitiv das eine. Aber die grundlegende Fähigkeit, die dahinter steckt, ist die Geschwindigkeit, das zu antizipieren und das schnell umzusetzen.
Und da wären wir jetzt auch genau bei der Kernfrage eigentlich. Wie schafft man es, diese Erfolgsmuster langfristig auch zu erhalten? Nimm uns da mal bitte hinter die Kulissen mit von Rose Bikes. Wie schafft man es, auf der einen Seite diese Kultur zu erhalten, die du gerade beschreibst? Also packt ihr da alle mit an, ihr arbeitet ja alle gemeinsam an einem Strang und so weiter. Und auf der anderen Seite, Seite, dass man eben auch so seine Erfolgsmuster für sich erhält, dass man da vielleicht auch so die Marke ist, die zum Einsteigen motiviert, aber trotzdem eben mit Top-Qualität, wie du es auch beschrieben hast. Also lange Rede, kurze Frage. Wie erhält man es oder wie schafft man es, dass seine Erfolgsmuster weiterhin so gefördert werden und wie bleibt man dann auch wirklich so erfolgreich, wie ihr es eben gerade seid, wie du beschrieben habt?
Ja, grundsätzlich geht es natürlich, klar, kann man jetzt sagen, das Erfolgsmuster ist im Grundsatz gleich geblieben. Das nennen wir jetzt mal die Transformierbarkeit und die Geschwindigkeit, die dahinter steckt. Aber letztendlich geht es natürlich darum, das modern auszulegen oder zeitgenössisch jeweils dann auszulegen an der Stelle, wo man ist. Da muss man halt sagen, dass da natürlich vieles, und das unterscheidet uns auch, wenn wir jetzt in den Markt reinschauen, von vielen der Marktteilnehmer und Marktbegleiter von uns, dass wir eben Familienunternehmen sind. Das muss man halt schon einmal ganz klar sagen, denn wir sind langfristig angelegt. Ne? Also wie erhält man das? Damit beschäftigen wir uns im Kern natürlich sehr stark, weil wir auf der einen Seite, und das muss man einfach, ja, das kann man gar nicht genug rausstellen, dahinter steckt ein bestimmtes Menschenbild und Werteverständnis. Und dem sind wir als Familienunternehmen halt verschrieben. Und das stellt letztendlich diesen Glue dar. Und ich sag mal so, das kennst du auch von anderen Marken, letztendlich wird es immer schwer, wenn du intern was anderes bist als das, was du nach draußen sein möchtest. Und das zu balancieren, das klappt bei uns halt dadurch extrem gut. Und ich glaube, das ist auch letztendlich der Schlüssel, wie wir es erhalten. Und wenn wir es uns dann konkret anschauen, geht es halt letztendlich darum, Challenges und Ambitionen, die da auch reingebracht werden. Weil ich habe das schon gesagt, unsere Leute verbindet diese unheimliche Leidenschaft einfach für dieses Thema, für dieses Unternehmen. Und da ist halt ein zentraler Faktor, dass man Dinge erreichen will, dass man Erfolge feiern will. Und wenn wir es jetzt methodisieren wollen, ist da, glaube ich, ein zentraler Part. Die Aufstellung erstmal, wie wir das Unternehmen restrukturieren oder immer wieder anpassen und ausrichten. Und auf der anderen Seite Arbeitsmethoden wie ein OKR-System. Das sind interdisziplinäre Teams, die wir neu zusammengesetzt haben und so weiter, damit halt auch ein einzelnes Team direkt zum Kunden arbeiten kann, direkt den Erfolg dort bekommt. Natürlich auch den Misserfolg, wenn es nicht funktioniert, das ist klar, aber selbstständig dort so lernen kann. Und dadurch hält sich das eigentlich ganz gut zusammen, weil das sind nicht Dinge, die nur bestimmte Leute erleben und anderen erzählen, sondern jeder nach Möglichkeit diesen Kontakt dazu einfach hat. Also von daher würde ich sagen, es sind die Werte, die Auslegung des Unternehmens immer wieder und das Rückbesinnen auf diese Werte und dem damit verbundenen Menschenbild und definitiv Ambition, die aber auch, wie soll ich sagen, Ambition hört sich nach so einer Tretmühle an, die dahinter wäre. So ist das natürlich nicht gemeint, aber dass wir uns einfach gemeinschaftlich große Ziele vornehmen und natürlich auch Erfolge feiern, keine Frage. Und ich glaube, die letzten Jahre geben uns dahingehend einfach auch ganz gut recht und bestätigen viele Dinge. Und das sehen unsere Leute auch. Wenn man jetzt nochmal nach draußen schaut, kann man auch nochmal sagen, es findet halt auch nach außen nochmal einen anderen Ausdruck eigentlich im ganzen Employer Branding, muss man eigentlich sagen, weil nur ein kleiner Wink. Letzte Woche kam eine Studie von Kununu und der Zeit raus, die jetzt auch nicht aufgesetzt war, um Siegel zu verkaufen oder sonstiges. Ist eine Datenauswertung aller Bewertungen, die auf Kununu stattfinden. Und wir haben es da geschafft, in der Kategorie Handel der stärkste oder beliebteste Arbeitgeber in Deutschland zu werden. Und in Gesamtdeutschland sind wir, glaube ich, auf Position 77. Und da lassen wir viele bekannte Unternehmen hinter uns. Und ich glaube, das zeigt das einfach genau. Das spiegelt sich da drin halt wieder, dass die Leute das eben auch spüren können bei uns.
Ja, mega. Also erstmal Glückwunsch auch dazu. Aber das Schöne ist ja eigentlich, was du beschreibst, das geht ja auf einen Grundsatz zurück, den wir auch gerne nutzen. Und zwar Marken wachsen von innen nach außen. Und wenn du beschreibst, dass du musst erstmal nach innen das Leben, dann wirst du es auch draußen auch darstellen. Und das passt ja wunderbar auch zu dem, was du gerade beschreibst. Und mich würde da so am Rande interessieren, wenn du sagst, ihr versucht das Ganze auch innen zu leben, hast du da ein paar handfeste Beispiele, wo du sagst, ja, okay, genau daran wird es auch deutlich, an unserer Art der Familienfeiern oder an unserer Planung, an unserer guten Planung, an irgendeinem Ritual, wir essen immer gemeinsam, ob jetzt digital oder nicht digital, also wo merkst du, wo versucht ihr diese Markenidee, so würden wir das ja erstmal nennen, oder auch Kultur, oder wie auch immer du das auch nennst, wo merkt ihr, dass ihr das dort wirklich versucht, handfest zu erhalten und sozusagen auch wirklich in die Kultur zu integrieren?
Ja, die Markenidee letztendlich manifestiert sich super stark im Produkt. Und da wir diese Produkte natürlich bei uns auch in Masse stehen haben, liegt es natürlich nahe, dass wir zusammen Radfahren gehen, dass wir zusammen die Dinge, die sich rundherum ergeben, gemeinsam erleben. Ne? Und auch selbst, ich sag mal, ein neuer Lounge zum Beispiel, schafft halt eine krasse Euphorie, weil wir halt alle an diesem Produkt halt so stark interessiert sind, auch aus eigenem Interesse wahrscheinlich. Und das pusht das halt extrem. Und ich sag mal, Rituale ist jetzt natürlich super schwer zu steuern, wenn du über 500 Leute in deiner Company hast, letztendlich zu sagen, die gehen jetzt alle zusammen frühstücken oder sonstiges. Da sind wir letztendlich darauf angewiesen, dass halt alle möglichen Bereiche, wo Menschen halt zusammenkommen, auch das selbst wiederum interpretieren und für die eigenen Rituale eigentlich sorgen, weil dafür sind wir sonst eigentlich viel zu groß und auch zu dezentral mittlerweile, weil wir haben Stores in der Schweiz, wir haben Stores in Berlin, in München, in Köln, sonst wo, sitzen in Essen, sitzen in Bocholt. Das ist natürlich stark übergreifend und man merkt halt, klar haben wir natürlich auch wie andere Unternehmen zentrale Events im Jahr und so, keine Frage. Ich glaube, was da noch mit ins Spiel kommt, ein Ritual ist die Transparenz letztendlich, die wir über bestimmte Dinge in jeden Kanal bei uns intern reingeben. Das ist ein bestimmtes Thema, was man, glaube ich, auch in dem Ausmaß nicht in vielen Unternehmen findet. Da wird halt wirklich offen gemacht, was halt gerade los ist, warum welche Dinge entstehen und warum wir an welchen Dingen arbeiten müssen. Und das auch in einer bestimmten Regelmäßigkeit, was auch Thorsten, der Rose Bike CEO, ja, selber immer rausbringt. Und ich glaube, das ist ein schönes Momentum. Das kennt jeder. Da weiß jeder, okay, jetzt kommt wieder so ein entsprechendes Update. Und auch nochmal zu der Frage davor ist das nochmal ein Punkt, der da natürlich auch drauf einzahlt, diese Kultur zu erhalten, die Transparenz, das Warum dahinter zu verstehen. Einfach, warum wir jetzt bestimmte Entscheidungen treffen müssen, getroffen haben und treffen werden. Ja, aber ein Großteil kommt aus dem Produkt, um das zu ritualisieren. Ja, die Produktnähe.
Ja gut, das hätte ich mir fast erwarten können, weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, was du da beschreibst, dass ihr das auch intern gerade so zelebriert und jetzt da nicht irgendwie nochmal künstlich irgendwas versucht zu erschaffen, weil das kommt natürlich am Ende auch am authentischsten rüber, wenn du es intern genau auch so lebst und damit infizieren sich ja und begeistern sich ja dann die Leute wahrscheinlich auch. Und was ich so insgesamt ganz spannend finde bei euch, und das möchte ich nochmal zusammenfassen, ihr habt es aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt so höre, total cool geschafft, diese Balance hinzubekommen zwischen Familienunternehmen auf der einen Seite, trotzdem irgendwie ambitioniert zu sein und das Ganze dann auch so modern zu spielen, weil wenn ich das bei anderen ganz oft einfach beobachte, muss ich schon feststellen, dass manchmal so das Gefühl hat, dass da so diese Austarierung, diese Balance fehlt zwischen auf der einen Seite, hey, wir sind irgendwie traditionell, wir sind vielleicht auch manchmal zu sehr Familienunternehmen, wir sind da zu sehr verhaftet, wir schauen zu viel nach hinten, und auf der anderen Seite eben dann dieser Versuch nach vorne zu gucken und dann auch wirklich ja trotzdem diese Modernität reinzubekommen. Und da ächzen meiner Meinung nach viele Marken drunter und ihr habt es ganz gut hinbekommen, wie gesagt, aus meiner Sicht diese Balance auch hinzubekommen. Unter anderem auch, weil man merkt, ihr habt da trotzdem so eine Haltung, die euch ja sozusagen am Boden lässt, und trotzdem schafft ihr es dann, euch sozusagen drumherum auch zu erneuern. Das finde ich mal grundsätzlich einen extrem spannenden, ja, ich würde es jetzt mal nennen, Markenkern sozusagen. Aber daran vielleicht auch angeknüpft, weil deswegen bist du unter anderem auch dabei. Du bist der Experience Director und Champion bei euch und stehst ja auch ganz, ganz stark auch ja für diesen Hintergrund, den du da auch beschrieben hast für dieses Thema. Und da jetzt meine Frage, was ist das für ein Erfolgsfaktor bei euch, also das Thema Experience, und warum investiert ihr überhaupt so stark in dieses Thema? Das ist ja vorhin auch schon mal kurz angerissen.
Wenn man mal ein bisschen zurückschaut, wie Marken früher geführt wurden, dann muss man ja sagen, ein Großteil kam aus einem einzigen Brand Department, die bestimmte Vorgaben entwickelt haben, die gesagt haben, okay, so sieht das aus, so wollen wir da sein, und es geht an, der Markenkern wird so und so in Gestaltung an den jeweiligen Punkten gebracht. Und man hat es vielleicht auch Branding und Corporate Design genannt. Und ich glaube, das hat sich einfach fundamental in der Erwartungshaltung der Menschen und der Wahrnehmung letztendlich geändert, dass heute Markenmomente, klar, über Produkte natürlich auch, klar, aber zusätzlich stark über Erlebnisse definieren. Und eben das neue Corporate Design ist für mich eigentlich Experience Design. Das muss man so sagen. Und da kann ich auch nur nochmal auf Anatol referenzieren, der bei uns maßgeblicher Urheber der Bikes ist. Er nennt seinen Ansatz auch Experience-Based Design in der Produktentwicklung. Und es steht immer ein bestimmtes Kundenerlebnis überall drin, was wir dort erreichen wollen. Und dieses Erlebnis bewusst zu gestalten, ich glaube, das ist es genau, warum man da rein investieren sollte. Und es macht halt ein Mehr aus, als der Preis stimmt. Der Preis stimmt für die Qualität, das ist klar. Erstmal, sage ich mal, der Eintritt bei uns Aber letztendlich sehen wir, dass wir damit eine ganz andere Loyalität beim Kunden natürlich auch erreichen. Das bedeutet halt, ich meine, es ist ganz spannend, wenn du bei uns mal ein Praktikum für einen Tag oder zweimal selber im Store machst und da selber mal stehst und die Beratung mitbegleitest und siehst, wie kommen diese Leute dahin, was haben die im Kopf, wenn die über uns nachdenken. Und da merkt man sehr schnell, dass es ein starker... Ja, die tragen eben genau diese gleiche, die sind halt angefixt von dieser Leidenschaft und die feiern halt auch sehr extrem, dass das so gespiegelt wird einfach. Und da kommen Leute, die fahren halt hunderte von Kilometern, um bei uns in den Store zu gehen. Die nehmen sich einen Tag Urlaub und sind den ganzen Tag im Store. Ich finde es Wahnsinn. Ich habe da mal Vater und Sohn mal begleitet und habe die mal gefragt, sag mal, ich habe euch gesehen, ihr wart den ganzen Tag hier, ihr wart auch an der einen Station, da habe ich gesehen, da habt ihr euch für ein anderes Fahrrad noch beraten lassen. Ihr saßt eigentlich auf jedem Fahrrad hier heute drauf und habt das ausprobiert. Erzählt mal, das ist Wahnsinn irgendwie. Und dann haben sie erzählt, dass sie aus Baden-Württemberg kamen, wo ein Feiertag war und sie einfach... Ja, einfach alles ausprobieren wollten und einfach mal schauen, was sich denn über den Tag so ergibt und sich dann auch übers Jahr ergibt, was ihre finanziellen Möglichkeiten angeht. Aber sie kamen extra, weil sie wussten, sie können bei uns diesen ganzen Tag auch wirklich verbringen. Und diese Aufenthaltsqualität in Stores, die Einfachkeit in Bestellprozessen, die Prozesstransparenz, gerade auch in dieser langen Journey, die ich vielleicht auch manchmal zur Entscheidungsfindung zu einem Produkt habe, die wird halt maßgeblich durch Schlüsselmomente beeinflusst, auf jeden Fall. Und genau da das Richtige zu tun, ist für mich eigentlich das neue Corporate Design oder Branding, wenn man so will.
Das finde ich erstmal eine mega Aussage. Das neue Corporate Design ist das Experience Design. Wie macht ihr das? Wie schafft ihr es, so ein Experience-Experte und Champion zu sein? Was setzt ihr da genau um? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich komme nochmal zu dem Beispiel, weil ich das am Anfang schon hatte, um was plastischer zu machen. Berliner Store können wir uns nochmal nehmen. Und da habe ich gesagt, wir haben da ein neues Brandstore-Konzept entwickelt. Im Wesentlichen das neue Führungsprinzip, wie Prozesse dort funktionieren und so weiter. Mitgearbeitet daran haben keine bei uns internen Retail-Designer oder Ladenbau-Designer, die bei uns arbeiten, sondern User Experience Designer, die normalerweise im Online-Shop Dinge optimieren und zahlengetrieben schauen Geil. Und das Verhalten analysieren. Wie gehen Kunden da eigentlich vor? Wie können wir diesen Prozess dort vereinfachen an der Stelle? Und genau diesen Ansatz haben wir da gefahren und haben gesagt, okay, wir haben jetzt die Erfahrung aus ersten Stores. Was sehen wir da? Wie tickt das Ganze? Wir haben das halt dementsprechend auch analysiert und dann eben genau die gleichen Prinzipien eigentlich wie im User Experience Design dort angewendet. Und ja, das ist der Schlüssel, glaube ich. Und das spricht auch dafür, ja, wie gesagt, das einmal einen Ticken zu ignorieren, zu sagen, okay, das ist jetzt kein erfahrener Ladenbauer, aber er bringt halt einen ganz anderen Twist jetzt hier auf einmal rein, der das Erlebnis da interessant macht. Und ja, das war für uns ein maßgeblicher Schritt, aber das spricht halt auch dafür, jeder sieht die Akzeptanz oder hat die Akzeptanz dafür, für neue Aufgaben offen zu sein, ne, um das auch wieder zu covern. Aber das war eben, ist ein gutes Beispiel, glaube ich, woran man das ganz gut verstehen kann.
Ja, megamäßig. Ich glaube, ich habe selten so ein kurzweiliges Gespräch gehabt wie mit dir, weil ich jetzt so gerade die Uhr mitticken sehe und die ist gefühlt schon ziemlich weit fortgeschritten. Deswegen will ich so ein bisschen in Richtung Ende einläuten und schauen, was wir da noch so ein bisschen abhandeln können. Und die erste Frage in diesem Zuge ist, mich würde mal interessieren, wo geht's bei euch in der Zukunft hin oder auch bei Rose Bikes? Was sind so eure Themen, die euch gerade herausfordern? Und ihr habt natürlich jetzt gerade starke Jahre hinter euch. Wie viele in der Branche, das relativiert sich jetzt ja gerade so ein bisschen. Aber ich will jetzt nichts vorweggreifen. Was sind eure Herausforderungen in der Zukunft, die euch betreffen werden?
Ja, also wir befinden uns ja gerade, wir sind ja mitten in einem starken Prozess, sage ich mal. Die Transformation vom Händler zur Marke ist ongoing noch immer. Man kann ja nicht sagen, okay, das ist einfach mal erreicht. Klar, man nimmt uns draußen sehr stark wahr. Aber natürlich muss man auch sagen, dass wir organisatorisch dahingehend noch nicht durch sind. Man ist nie durch letztendlich. Und dass wir dahingehend natürlich auch noch einige Herausforderungen haben, wie wir bestimmte Themen meistern. Gerade durch dieses gesamte Pandemie-Thema in der Branche. Ich glaube, viele Leute da draußen haben aus der Presse gelesen, ja, die Radindustrie, das sind die Profiteure der Corona-Pandemie. Ja, das liest sich erstmal so, aber letztendlich muss man sagen, wer damals schon nicht auf Wachstum ausgerichtet war, der hatte auch nichts im Lager, was er hätte verkaufen können und so weiter. Und letztendlich hat das ganze Thema für uns oder für alle Marktteilnehmer extrem viel Chaos produziert erstmal, weil alle Lieferketten zusammengebrochen sind, alle möglichen Versandwege, Kontaktmöglichkeiten zum Kunden sich auf einmal ganz anders gestaltet haben und wir da radikal umdenken mussten. Und es war dann für uns erstmal wichtig, eine Zeit der Ordnung über uns ergehen zu lassen, wo wir Dinge halt zusammenführen. Und das führen wir halt gerade weiter, um das halt, sage ich mal, systematischer letztendlich betreiben zu können. Ne? Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Prozess eigentlich, der da gerade läuft. Weil ich hoffe, es ist so, aber in unserer Vorstellung ist das, was wir gerade draußen sehen, eher der Anfang. Und eben werden wir genau daran eigentlich weiter festhalten, auch wenn da viele Themen bei sind, glaube ich, die vom strukturellen, prozessualen dann eher intern verborgen sind. Aber definitiv geht es für uns darum, unsere Marke nach draußen weiterhin zu stärken und die Markenbotschaft zu verbreiten.
Ich spiele dir dazu mal noch die Frage von deinem Vorgänger ein, und zwar von Christian Fenner von NoCow. Er hat dir folgende Frage hinterlassen, die vielleicht auch ganz gut dazu passt.
Was wird uns die KI im Marketing nie abnehmen können?
Wir haben da auch schon einige Themen hinter uns, muss ich sagen, wo wir KI an verschiedenen Stellen, ist aber auch schon einige Jahre her, also jetzt vor dem, ich nenne es mal KI-Boom letztendlich, bevor ChatGPTs und sonstige irgendwie in die allgemeine Öffentlichkeit gedrungen sind. Das ist eine schwere Frage, definitiv. Durch KI kann bei uns definitiv, ich glaube, das kommt an vielen Stellen hier durch, dass wir das stark als People-Business betrachten und dass Passion ein großer Teil ist. Natürlich kann ich durch KI Dinge vereinfachen und auch die Effizienz intern erhöhen, weil Personen Luft für andere Themen bekommen, mehr für den Kunden da zu sein und so weiter. Also das steckt da definitiv drin. Ich sag mal, erstmal verbindet man damit im Marketing eine sehr starke Personalisierungskeule, die aber eigentlich schon seit 10 Jahren durch oder vielleicht auch noch länger irgendwie durch die Gegend getrieben wird, die sich aber nicht vollends bewahrheitet oder nur bedingt. Und es bleibt immer wieder weiter noch aufkommendes Thema. Ich glaube, da wird viel drin sein, was die Effizienz angeht, um uns eigentlich frei zu machen. Trotzdem wird es diesen persönlichen Kontakt auf gewisse Art geben müssen. Gerade bei uns schwingt in der Community sehr stark mit, dass wir selber mit den Leuten unterwegs sind, dass wir selber von den Stores aus Radfahren gehen mit den Leuten, dass wir Events mit unseren Athleten feiern und so weiter. Das sind ganz wichtige Komponenten letztendlich, die ja zentrale Schlüsselinteraktionen mit der Marke sind. Und da merkt man schon, das könnte recht schwer werden mit KI. Also Effizienz definitiv, um aber letztendlich mehr Zeit für den eigentlichen Job zu bekommen.
Ja, super spannend. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und dann hast du, glaube ich, auch nochmal die Verbindung geschlagen zu dem, was du vorher schon gesagt hast. Also sehr, sehr nachvollziehbar. Ja, Sebastian, was kann man von Rose Bikes in der Zukunft noch erwarten oder auch nicht erwarten? Vielleicht so ein bisschen in Richtung Abschluss jetzt mal gedacht von unserem schönen Gespräch hier.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Ich glaube, es ist gerade der Anfang und ich glaube, was man definitiv erwarten kann, sind mehr Räder auf der Straße, aber auch mehr Initiativen, wo man mit uns vor allen Dingen ja auf persönlichem Kontakt unterwegs ist. Das definitiv. Wir werden dieses Markengesicht weiter shapen und ihm mehr Personen geben. Wir werden weiterhin unsere interne Leidenschaft stärker nach draußen bringen. Und ich glaube, das ist eine große Erwartung, die man als Kunde einerseits an uns haben kann, auf jeden Fall. Und letztendlich werden wir, auch wenn man in die Produktentwicklung nochmal schaut, die gerade laufen, es gibt bei uns natürlich das ist nicht wie im Automobil, aber einen gewissen Vorlauf, wird man sich auf jeden Fall auf einige spannende Dinge freuen können. Das kann ich soweit schon mal verraten.
Ja. Super. Dann hast du noch 2 Fragen, die du ganz kurz parieren musst. Und zwar eine Frage. Ich gebe dir alle Ärmel von Trikots der deutschen Fußball-Bundesligisten. Ihr habt ja auch schon einen Ärmel, den ihr besetzt habt, aber ich gebe euch jetzt alle anderen auch noch. Ich gebe euch alle Banden, Werbungen, alle Kinosäle, alles, was du dir so vorstellen kannst, um eine Botschaft zu verbreiten. Welche Botschaft wäre das?
Experience Cycling und genieß die Freiheit einfach, die das Fahrrad dir ermöglicht. Ja.
Ja, sehr schön. Und dann die letzte Frage, die du hinterlassen willst für den oder die Nächste. Was würdest du gern von dem oder der Nächsten auch in unserem Interesse hier gerne wissen?
Ja, da würde ich vielleicht auch aus unserer Position, da haben wir viel drüber gesprochen, einfach die Frage stellen, was ist für dich die größte Herausforderung, die aus eurer Markenpositionierung entsteht? Und natürlich auch aus dem Nähkästchen, wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, eine super Frage, die ich auch hätte stellen können, aber jetzt kommen sie halt von dir. Also, Sebastian, hervorragend, ein sehr, sehr geiles Gespräch, auf jeden Fall für mich, gerade über das Spannungsfeld zwischen Familienunternehmen und Modernität, aber auch darüber, wie man mal wieder in einen gesättigten Markt trotzdem noch reinkommt, mit welchen Erfolgsfaktoren, was das Thema Experience heutzutage ausmacht. Ja, und ich habe ja im Vorfeld schon zu dir gesagt, ich tendiere immer so zwischen zwei Marken hin und her, wenn es um ein neues Rennrad geht. Und da hast du auf jeden Fall ein paar Pluspunkte gesammelt, hoffentlich nicht nur bei mir, sondern auch bei allen anderen Zuhörern und Zuhörern. Ja, warum vielleicht die Entscheidung auch zu euren Gunsten ausfallen sollte. Mal gucken, wie sich das gestalten wird. Ich werde auf jeden Fall, falls es mal ein Bike von euch geben wird, werde ich auf jeden Fall mal erzählen, was ich da so für eine Experience wahrgenommen habe.
Sehr cool. Das freut mich natürlich, wenn dem so ist. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal auf dem Rad.
Ja, genau. Wunderbar, Sebastian. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Viel Erfolg weiterhin.
Danke, dass ich da sein durfte. Danke.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, danke euch fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.
Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks. Und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir.